Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Der Theatermacher Christoph Marthaler hat sich von den Texten des Schweizer Künstlers Dieter Roth inspirieren lassen und dem Ensemble in Zürich einiges abverlangt.
Ich bin Ihnen im Körper und ein Körper sieht aus Ihnen im Rücken, als wäre Zeitkörper, ein näherer und ein äußerer Körper. Sind es in der Leisch? Denkst du, der U falsch ist es nur außer? Und wo denkst du, sieht es? Das Fleisch itzet es? Das Fleisch engt es?
Gleich haben wir die Premierenkritik zur neuen Marthaler Aufführung. Mal gucken, ob unser Kritiker was verstanden hat. Statt realem Oktoberfest gibt es jetzt in der Münchner Villa Stuck die Wiesen als Virtual Reality Installation. Wir begeben uns auf die Suche nach dem verlorenen Bierzelt und erinnern an die italienische Publizistin Rossana Rossanda, Mitbegründerin der Tageszeitung Il Manifesto und gern die italienische Rosa Luxemburg genannt. Mit 96 Jahren ist Rossana Rossanda gestorben. Der Schweizer Künstler Dieter Roth war ein Multitalent. Zeichner, Grafiker, Maler, Objekt- und Installationskünstler, Performer, Dichter und ein manischer Tagebuchschreiber. Bekannt geworden ist Dieter Roth vor allem mit seinen Schimmelbildern, Objekten aus vergammelten Lebensmitteln von Rotkohl bis Schokolade. Sein bizarrer Humor und seine dadaeske Poesie zeigen sich aber nicht nur in diesen Objekten, sondern vor allem im Wortsalat seiner Texte.
Take a thing. Der hat ein Loch im Auge.
Take a thing and put it on the two things. Take.
Der hat ein Loch im Auge.
Put it on the three things.
Was hat er? Ein Auge.
Thing.
Was hat er im Auge?
Ein Auge.
Wasser hat er im Auge.
Er hat Wasser im Auge.
Hat er Wasser im Auge? Hat im Auge?
Hat er was er im Auge hat im Auge?
Hat er Wasser im Auge, was er im Auge hat?
Hat er Wasser im Auge, wenn er Wasser im Auge hat?
Nein.
Nein.
So klingt das, wenn der Theatermacher Christoph Marthaler die Texte von Dieter Roth jetzt auf die Bühne des Schauspielhauses Zürich bringt, unter dem Titel Das Weinen, auf Schweizerisch doppeldeutig Das Wähnen. Der Abend sollte eigentlich schon im März Premiere gehabt haben, musste Corona-bedingt verschoben werden und heute nun kommt Christian Gampert aus der Premiere. Guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Das langsame Verstreichen der Zeit, Endlichkeit, Vergänglichkeit, das sind Themen, für die sich auch Christoph Marthaler immer wieder interessiert. Wie Dieter Roth, der 1998 gestorben ist, liebt auch Marthaler die Absurdität, den höheren Nonsens. Passen die beiden gut zusammen an diesem Abend und
die,
überhaupt?
Die passen hervorragend zusammen. Die haben sich ja auch gekannt. Und Dieter Roth hat Marthaler offenbar in den 90er Jahren eines seiner Bücher geschenkt, wobei das keine wirklichen Bücher sind, sondern so zusammengetackerte, zusammengebundene Textblätter, die er selber dann herausgegeben hat. Und Marthaler hat sich jetzt daran erinnert, dass er ein Buch von Roth besitzt, das da heißt Das Tränenmeer. Und da sind diese Texte Das Weinen, Das Wähnen mit diesem schönen Doppelsinn drin enthalten. Und sofort war ihm klar, das ist eigentlich ein Libretto für einen Theaterabend. Und den haben wir heute Abend gesehen.
Ich habe einen kleinen Videoausschnitt davon sehen können vorhin. Das spielt wohl in einer Apotheke.
Ja, also Dieter Roth ist ja nun bekannt dafür, dass er diese Schimmelbilder, diese verwesenden Objekte gemacht hat und gleichzeitig aber diesen unglaublichen Humor in seinen Texten hatte. Das sind ja alles so Wort-Weiterdrehungen, Satz-Weiterdrehungen. Und da springt Marthaler natürlich drauf an, aber er will eine eigene Situation erfinden und das ist die Apotheke. Also er will nichts über Dieter Roth zum Werk von Dieter Roth machen, sondern Roth in einer Situation zeigen und das ist diese klinische Apotheke, wo fünf Apothekenhelferinnen, Krankenschwestern herumschweben, tanzen, tänzeln, gestikulieren zu den Texten von Dieter Roth. Und das Verrückte ist, dass nicht die Medizin uns eigentlich weiterhilft aus den Leiden, die da zum Teil auch beschworen werden, sondern die Texte, das Chaos, der Humor, der Nonsens. Das fängt an mit einer relativ gewöhnungsbedürftigen Videoeinspielung. Da wird eine Fußbehandlung gezeigt, Nagelpilz. Das ist nicht wirklich appetitlich. Das ist schon auch Verwesung, die da so angedeutet wird. Aber die wird aufgefangen durch was anderes, durch Musik. John Dowland zum Beispiel, Mozart, Tschaikowski, Schubert-Lieder vor allem. Aber in der Hauptsache eben durch die Texte von Dieter Roth.
Und was sind das für Texte, die Marthaler da von ihm genommen hat?
Also es hat alles schon für mich auch so eine traurige Grundierung, aber im Grunde ist das Dada. Das ist, das changiert zwischen Märchen und Sage in manchen Sachen, aber auch, oder also der Osterhase kommt dauernd vor, der Weihnachtsmann, aber irgendwo ist das zwischen Schwitters und Robert Gernhardt. Also die Menschen, die einen dicken Körper haben, die bestehen aus 2 bis 3 Menschen. Tiere haben keinen Beruf. Der Nebenberuf der Tiere ist das Dabeisein. Der Beruf der Menschen ist das Geschrei. So geht es die ganze Zeit. Jemand, der mir ein Filetsteak serviert, bekommt von mir ein Filetsteak zurückserviert. Und das wird dann immer weiter variiert, wiederholt, paraphrasiert, in Rededuelle eingebunden. Und das ist auf so eine ganz merkwürdige Weise komisch. Sie wissen, dass Marthaler immer sehr viel mit Stillstand arbeitet. Das funktioniert aber ganz gut, weil wir in dieser Apotheke natürlich was ganz anderes erwarten und auf einmal sehen, die Selbstbefreiung des Menschen kommt nicht von der Medizin, die kommt von der Poesie und von der Musik.
Was wir zumindest in den Ausschnitten gehört haben, ist es ja für die SchauspielerInnen eine ganz schöne, vor allen Dingen sprachlich, Herausforderung.
Ja, die haben gut zu tun. Das ist hohe Rezitationsschule, die da gefordert ist. Zum Teil aber auch verrückteste Bewegungssegmente. Ein Höhepunkt für mich war, als Nicola Weisse eine Packungsbeilage vorliest, aus der dann leider hervorgeht, alles ist eigentlich schädlich. Das ganze Leben ist schädlich. Man kann sich überhaupt nicht retten. Es ist ganz furchtbar. Und andere Texte werden dann so choreografiert, dass sie quasi gestisch zerlegt werden oder in absurde Tanzschritte zerlegt werden. Das ist Marthaler at his best. Allerdings ist es so, dass es neben den 5 Krankenschwestern halt noch einen Mann gibt. Und das ist leider ein armes Opfer.
Warum?
Es ist ein kleiner Mann. Mich erinnert er ein bisschen an Woody Allen, vielleicht auch an Louis de Funès, der völlig bewegungslos auf einer Waage steht. Und diese Waage zeigt in der Hauptsache 0 Kilo. Wenn er weggeht, schnellt die Waage empor. Also der Mann wird völlig demontiert, wird wie eine Schaufensterpuppe reingetragen und wieder herausgetragen. Hochkant, jetzt weiß ich eigentlich, was das heißt, einen Hochkant rausschmeißen. Die tragen ihn wirklich hochkant raus. Und ich bin ein bisschen nicht einverstanden auch damit, immer Männer lächerlich zu machen im Theater. Irgendwie nervt es auch ein bisschen. Und hier ist es ein kleiner Mann, der sozusagen zum Objekt dieser Krankenschwester-Engel da gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das so, es ist halt modisch und alle lachen, aber ich finde es auch ein bisschen billig, muss ich sagen. Dieser Mann mutiert am Ende zu einem Jesus, der sein Kreuz trägt. Und dieses Kreuz ist das Kreuz der Schweizer Apotheken. Ein grünes Kreuz, unter dem bricht er zusammen. Dann ändert sich die Farbe, es wird rot, also ein Schweizer Kreuz. Die Schweiz hat ihn fertig gemacht, aber vielleicht auch die Frauen. Und er verendet dort. Ein schöner Schluss, aber man muss nicht Feminist sein. Und ich fand das von Marthaler eigentlich ein bisschen billig, so einen Abend so zu beenden. Der hätte doch viel schöner zu Ende gehen können.
Ich halte trotzdem fest, Sie haben vorher gesagt, Marthaler at his best. Christoph Marthaler arbeitet mit Texten von Dieter Roth. Das Weinen, so heißt die neue Produktion am Schauspielhaus Zürich. Und direkt nach der Premiere gab es die erste Kritik von Christian Gampert. Danke. Auch auf dem afrikanischen Kontinent hat die Corona-Pandemie die Kulturszene hart getroffen. Viele Museen und Kulturinstitutionen kämpfen um ihre Existenz. Doch die Kulturschaffenden nutzen die Krise. So hat das Museum für zeitgenössische Kunst in Afrika in Kapstadt in dieser Woche eine interessante virtuelle Konferenz veranstaltet. Radical Solidarity Summit. Es ging also um einen Begriff von radikaler Solidarität in den Debatten, Performances, Filmen und Lesungen. Neben Künstlerinnen und Künstlern waren auch AktivistInnen und Philosophen dabei. Leonie March über einen panafrikanischen Kulturgipfel.
Radikale Solidarität ist gefragt in diesen pandemischen Krisenzeiten, so der Titel und Tenor der Konferenz. Radikales Umdenken, grenzenlose Solidarität. Dabei gehe es um viel mehr als Protestmärsche und Hashtags, betont die Direktorin des Zeitsmokka, Okoyo Kuo.
Many associate the term radical with extreme reforms that shift the fundamental nature of things.
Viele assoziieren mit dem Begriff der Radikalität extreme Handlungen, um fundamentale Veränderungen anzustoßen, während Solidarität mit Einigkeit und gemeinsamen Überzeugungen verbunden wird. Dabei muss Radikalität nicht immer laut und extrem sein. Sie kann sich in stillem, beständigem Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse ausdrücken. Solidarität dagegen erfordert Hingabe und Opfer, Engagement, das sich durch Taten ausdrückt. Nicht nur in großen, sondern auch in kleinen, aber essentiellen Gesten.
Eine solche Geste könne darin bestehen, dass erfolgreiche Künstler fragten, wie sie dem Museum in diesen Krisenzeiten beistehen könnten. Oder darin, vorurteilsfrei zuzuhören, um wahrhaftiges Verständnis für Perspektiven anderer zu entwickeln, um Gemeinsamkeiten zu ergründen, statt sich auf die Unterschiede zu konzentrieren, Vielfalt als Stärke zu begreifen. In den Debatten wurde dabei immer wieder auf teils in Vergessenheit geratene panafrikanische Traditionen Bezug genommen. Wie das Wissen, dass wir alle untrennbar miteinander verbunden sind, unser Schicksal nicht erst seit dem Klimawandel und Corona verwoben ist. Der Philosoph Achille Mbembe spannte den Bogen von Afrika als Wiege der Menschheit bis in die unmittelbare Gegenwart.
To rebuild Africa as a home for humanity at large.
Um Afrika als Zuhause der Menschheit wieder aufzubauen, muss man zunächst begreifen, dass das Narrativ afrikanischen Lebens nicht vollständig ist. Zur Komplettierung müssen wir uns Fragen der Dekolonisierung stellen und das Selbstverständnis unseres Kontinents umfassend überarbeiten. Unsere Sicht auf die Welt und unseren Platz darin, die Frage, ob wir eine spezifische Rolle spielen können und welche Verantwortung wir tragen. Unsere Kulturen haben so viel anzubieten, aber unser afrikanisches Archiv ist noch kaum erforscht, und zwar in allen Disziplinen.
Our archive, the African archive, has hardly been explored in every single discipline.
Die Vergangenheit erforschen, alte Wunden heilen. Der Wunsch danach ging bei der Konferenz Hand in Hand mit Kritik an der Gegenwart und Zukunftsvisionen, die nicht allein für den Kontinent bedeutsam sind. Die Historikerin Françoise Vergès formulierte das so.
Wir leben mit einer Vergangenheit, die noch nicht aufgearbeitet worden ist. Wir stehen dabei noch ganz am Anfang. Unsere Gegenwart ist ebenfalls verwundet und dringend reparaturbedürftig. Und wir wissen bereits, dass das auch in Zukunft so sein wird, aufgrund der zerstörerischen Kraft von Rassismus und Kapitalismus. Zu diesem Zeitkontinuum kommen globale Verflechtungen. Bei radikaler Solidarität geht es auch um Menschen, die wir vielleicht nie treffen werden, denen wir uns aber verbunden fühlen und mit denen wir solidarisch sind.
Total solidarity with them.
Prominentes Beispiel ist die Black Lives Matter-Bewegung, die bei der Konferenz ebenfalls kritisch unter die Lupe genommen wurde. Für Rémi Ngamie, Co-Gründer des Literaturmagazins Duck in Namibia, geht es dabei auch um Fragen digitaler Privilegien.
Hashtags, Trending Topics, whatever, don't often filter down to society.
Hashtags und virale Trends kommen nicht bei der Bevölkerungsmehrheit an, wenn diese, wie hier in Namibia, keinen Zugang zum Internet hat. Das heißt nicht, dass diese Form des Aktivismus nicht effektiv ist, aber eben nur in demografisch begrenztem Rahmen. Natürlich ist die Black Lives Matter-Bewegung für uns relevant, aber das heißt nicht, dass sich auch alle daran beteiligen können. Viele sind von dem Privileg ausgeschlossen, ihre Stimme zu erheben und an dieser Debatte teilzunehmen. Das weckt ein Gefühl der Isolation. Die Welt, so scheint es, findet woanders statt.
Happens somewhere else.
Ein Gefühl, das in vielen Ländern des Kontinents verbreitet ist und eine zentrale Frage für Kulturinstitutionen wie das Zeitsmokka, das den Anspruch hat, repräsentativ und inklusiv zu sein. Das merkte auch Museumsdirektorin Koyo Kuo selbstkritisch an. Trotz aller Arbeit, die noch vor ihr liegt, ist ihr mit dieser Konferenz ein Meilenstein gelungen. Vielfältige Stimmen und Perspektiven, von denen man sich wünscht, dass sie auch im globalen Norden öfter gehört werden. In einer Atmosphäre radikaler Solidarität, die Grenzen sprengt.
Radikale Solidarität beim virtuellen panafrikanischen Kulturgipfel. Leonie March hat sich von Kapstadt aus eingeloggt. Man hat sie die letzte Kommunistin oder die italienische Rosa Luxemburg genannt, die Publizistin Rossana Rossanda. In der vergangenen Nacht ist sie mit 96 Jahren gestorben. Partisanin, Marxistin, Journalistin, Übersetzerin von Thomas Mann und Heinrich von Kleist. Eine der großen Intellektuellen Italiens. Als Mitbegründerin der Tageszeitung Il Manifesto hat sie wichtige politische Debatten angestoßen. Als Autorin war sie Vorbild für viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wir wollen an Rossana Rossanda erinnern im Gespräch mit der Literaturkritikerin und Italienkennerin Maike Albart. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben sie ja auch mehrfach persönlich erlebt. Wie haben Sie Rossana Rossanda in Erinnerung?
Als eine kleine, sehr energische Frau, die etwas ungeheuer Präsentes hatte, auch wie sie sprach. Sie war sehr systematisch im Denken. Man hat sofort gemerkt, dass sie eine glänzende Intellektuelle ist. Und ich habe sie sehr deutlich noch in Erinnerung, wie sie nach Berlin kam, um ihre Autobiografie vorzustellen, die auf Deutsch dann hieß »Die Tochter des vergangenen Jahrhunderts«. Und da hat sie auf einmal ein anderes Gesicht auch gezeigt von sich, weil sie in dieser Autobiografie sehr persönlich war. Sie war ja auch eine Repräsentantin der Kommunistischen Partei, Abgeordnete, stand für diese linke Utopie. Und in dieser Autobiografie hat sie auch sehr offen nachgedacht über Fehler, über das, was schiefgegangen ist und an welchen Punkten, nämlich schon in der Zeit der Ungarnkrise, sie vielleicht auch hätte umdenken können. Sie wurde dann ja später ausgeschlossen aus der Kommunistischen Partei.
2005 ist diese Autobiografie in Italien erschienen, wenige Jahre danach eben auch auf Deutsch, Tochter des 20. Jahrhunderts. Ja, dieser Titel, der zeigt ja schon, dass sie sich an diesem Jahrhundert auch aufgerieben hat. An welchen Punkten am stärksten?
Sie hat, denke ich, gehadert immer in den Momenten mit der politischen Linie der Kommunistischen Partei, in denen es nicht mehr um die Sache an sich ging. Sie kam wirklich von den Inhalten. Sie hat einmal gesagt, Kultur, das sind Werte. Und unsere Werte orientieren sich daran, wie es den Schwächsten in einer Gesellschaft geht. Und dieser Ausschluss aus der Kommunistischen Partei war für sie schmerzlich, denn sie hat geglaubt, man könne mit dieser Bewegung wirklich Italien grundsätzlich verändern. Und in dieser Autobiografie wird auch deutlich, dass die große Zeit für sie die 50er und 60er Jahre waren. Und sie sagt auch, die PC habe Italien demokratisiert, habe aus Italien ein moderneres Land gemacht. Das sei der Partei wirklich gelungen. Und dann aber kommt sie in den Dissens und auch da ist sie ganz konsequent. Sie hat dann ja mit ihren Freunden dieses Kollektiv Il Manifesto gegründet, also eine Zeitung, die auch bahnbrechend war, die einen neuen Journalismus gemacht hat. Und da war sie wiederum prägend für sehr, sehr viele junge Leute, die angefangen haben, da mitzuarbeiten. Und es war immer eine andere Linie, die sich eben nicht auf die Ideologie eingelassen hat, sondern die von den grundsätzlichen Werten ausgegangen ist. Und das finde ich, erinnere ich auch noch als Studentin, dass das für uns alle ungeheuer beeindruckend war. Bis heute ist das so ein Kompass geblieben für Italien.
Sie war ja auch ein wichtiges Vorbild für Autorinnen und Autoren.
Sie war einfach durch ihre Existenz als Journalistin und Mitherausgeberin des Manifestos so präsent und allein deshalb wichtig. Sie hat sich aber nie auf den Feminismus allein festlegen lassen wollen. Da hat sie gesagt, ich brauche nicht wie Virginia Woolf nur ein Zimmer für mich, sondern ich habe ja die ganze Welt, die es zu verändern gilt. Also auch da mit einer ungeheuren Werf und auch mit dieser Überzeugung, dass es darum geht, Dinge politisch zu gestalten, also einzugreifen. Das hat sie auch kürzlich noch gesagt, dass sie nicht verstünde, weshalb jemand nicht zur Wahl ginge. Denn wenn es keine Partei gibt, die den Werten, den eigenen Überzeugungen entspricht, dann geht es darum, etwas Neues zu schaffen. Denn nur in dem Moment, in dem wirklich etwas in die Hand genommen wird, hat das Schicksal des Einzelnen auch einen Sinn. Also sie hatte immer die Idee einer Gemeinschaft und etwas gemeinsam zu tun. Und sie war bis zum Schluss Kommunistin. Das hat sie so auch ganz deutlich gesagt.
96 Jahre ist sie alt geworden. Wie hat sie denn am Ende ihres Lebens Italien wahrgenommen?
Sie hat ja viele Jahre in Paris gelebt und ist erst vor 2 Jahren etwa, als ihr Mann gestorben war, Girard, der der Mitbegründer auch von Nouvel Observateur war, der französischen Zeitschrift, nach Italien zurückgekehrt. Und sie war im vergangenen Jahr, gab es ein sehr anrührendes Interview mit ihr, erschüttert von dem Niveau der politischen Diskussion. Sie war schon von ihrem Schlaganfall gezeichnet, eine alte Frau, aber sie hatte immer noch dieses glasklare und so unbeirrbare, was mich schon vor 30 Jahren an der Uni beeindruckt hat. Und da hat sie gesagt, sie verstehe nicht, wie es sein kann, dass man sich nur beschimpft und dass es überhaupt nicht mehr darum geht, welches die grundsätzlichen Ideen sind und wie ein Land aussehen soll. Und da zeigt sie dann immer eine ungeheure Überzeugung dessen, was auch der Einzelne für Aufgaben hat. Und das finde ich bis zum Schluss etwas sehr, sehr Eindrucksvolles. Mir fällt auch noch eine Episode ein, also die damit zu tun hat, dass sie so geradlinig war, dass sie in den 70er Jahren, als Aldo Moro entführt wurde, 1978, in ihrer Zeitung darüber geschrieben hat, dass die Sprache der Roten Brigaden, die Aldo Moro entführt hatten, doch sehr viel zu tun habe damit, wie im Stalinismus Anweisungen gegeben wurden und welches die Leitlinien waren. Und dass sie diese Größe immer besessen hat, darüber nachzudenken, welches waren unsere Fehler. Das hat sie auch ausgemacht.
Und diesen Weitblick eben ein Jahrhundert umspannt.
Ganz genau. Sie war eine Tochter des vergangenen Jahrhunderts und auch da sagt sie, das sei deswegen so wichtig, weil damals zum ersten Mal die Menschen an sich, das Volk, sie spricht vom Popolo, die Geschehnisse in die Hand genommen haben in den Ländern.
Maike Albart zum Tod der italienischen Publizistin Rossana Rossander. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Roadtrip-Drama Nomadland von Regisseurin Chloe Zhou ist der Siegerfilm des 45. Toronto International Film Festivals. Der US-Film mit Frances McDormand in der Hauptrolle begeisterte das Publikum der kanadischen Metropole, das traditionell anstelle einer Jury den Gewinner wählt. Nomadland erzählt die Geschichte einer Frau, die nach dem wirtschaftlichen Kollaps einer Kleinstadt allein in ihrem Van durch den amerikanischen Westen reist. Der Film der in China geborenen Regisseurin Zhou wurde Mitte September bereits mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals in Venedig ausgezeichnet. Der zweite Platz ging an Regina Kings Regiedebüt One Night in Miami. Mit der Vereidigung der Jury und ersten Filmen hat in Gera das Kindermedienfestival Goldener Spatz begonnen. Etwa 50 Film- und Fernsehproduktionen stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm. Wegen der Corona-Pandemie können die Beiträge samt Moderationen und Interviews mit dem Kauf eines Tickets auch via Internet geschaut werden, teilten die Veranstalter mit. Das Festival sieht sich als größtes für deutschsprachige Kindermedien. Uli Braumann.
Gleich zum Auftakt gab es großes Kino mit dem preisgekrönten Film Madison. Im Mittelpunkt steht eine 12-jährige ehrgeizige Rennradfahrerin. In allen Beiträgen sind Kinder und Jugendliche die Protagonisten. Die Filmhelden sollen die Zuschauer zum Lachen und Träumen anregen und ihnen Werte vermitteln im Umgang miteinander oder in Sachen Umweltschutz. Weitere Programmhighlights sind laut der Festivalchefin die Premiere von Die Pfefferkörner und Der Schatz der Tiefsee. Der Film kommt erst im kommenden Jahr in die Kinos.
In Mannheim ist der Bertha- und Karl-Benz-Preis für Mobilität verliehen worden. Er ging in diesem Jahr an eine Frauenaktivistin aus Saudi-Arabien. Lujain Al-Hathloul war das erste Mal in Haft genommen worden, als sie in ihrer Heimat Auto fuhr, was für Frauen 2014 noch verboten war. Wegen angeblich aufrührerischen Verhaltens gegenüber dem Regime ist die 31-Jährige seit 2 Jahren erneut im Gefängnis. Nach Aussage ihrer Familie wurde sie gefoltert und ist im Hungerstreik. Die Journalistin Dunya Hayali sagte in ihrer Würdigung:
Sie erreicht das Licht selbst gerade nicht, weil es andere gibt, die das einfach nicht zulassen, die genau dies sogar fürchten. Also richten wir heute gemeinsam das Scheinwerferlicht auf einen herausragenden Menschen, der einfach nicht in diese Dunkelheit gehört.
Die chinesische Kommunikations-App WeChat wird vorerst für amerikanische Nutzer verfügbar bleiben. Nach einer Klage von WeChat-Nutzern entschied eine Richterin in Kalifornien gegen die Sanktionen der US-Regierung. Die App sollte ab morgen aus den Download-Plattformen in den USA verschwinden und auch den Großteil ihrer Funktionalität verlieren. Katharina Wilhelm.
Rund 6 Millionen Chinesen in den USA nutzen WeChat, um mit Freunden und der Familie in China zu kommunizieren. Für viele ist dies eine wichtige Verbindung in die Heimat, da andere Kommunikationsdienste in China blockiert werden. WeChat steht, genau wie die ebenfalls chinesische Video-App TikTok, seit Monaten unter Beobachtung der US-Regierung. Nach ihrer Auffassung sammeln TikTok und WeChat große Mengen an Daten, wie beispielsweise Standort- und Bewegungsdaten. Es wird befürchtet, dass diese Daten auch an die Kommunistische Partei Chinas weitergegeben werden könnten. Die chinesische Betreiberfirma von TikTok, ByteDance, hat dies immer wieder bestritten.
An diesem Wochenende wäre normalerweise das Münchner Oktoberfest eröffnet worden mit dem traditionellen Wiesenanstich im Schottenhamel-Bierzelt. Aber was ist schon normal in Zeiten von Corona? Natürlich gibt es auch kein reales Oktoberfest. Aber der Filmemacher Philipp Gröning sorgt für Ersatz. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz hat er die Summe aus Hunderten von Bierzeltfotos errechnet. Und in die kann man jetzt mit einer Virtual Reality Brille eintauchen. Tobias Krone hat sich umgesehen im virtuellen Bierzelt.
So ein volles Bierzelt ist ein Sog, der einen hineinzieht. In diesen Wahn aus Alkohol, überschwappendem Hormonhaushalt und dem Gegröle der Massen. Philipp Gröning ist ein scharfsinniger Denker und bekannt für seine ironische Distanz. Doch auf dem Oktoberfest legt er die auch gern mal ab.
Ich gehe da auch durchaus biertrinkend durch und tanze da mit und finde das einfach ein wunderbares Fest.
Da diese Oktoberfest-Experience in diesem Jahr abgesagt ist, kam der Filmkünstler auf die Idee, das Oktoberfest auferstehen zu lassen. Ein virtueller Bierzeltrundgang im dunklen Keller der Villa Stuck, um der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen.
Die Abwesenheit ist halt mehr als nur nichts. Du weißt, was dir fehlt und du kannst diese Erinnerung eben aus der kollektiven Erinnerung von ganz vielen Leuten auch rekonstruieren. Und das ist, was wir hier gemacht haben.
Doch natürlich geht es dem Künstler nicht um einen plumpen Oktoberfest-Simulator. Wer die Wiesenoptik möglichst realistisch erleben möchte, ist in diesen Tagen wahrscheinlich bei der ARD-Miniserie Oktoberfest 1900 besser aufgehoben. Diesem etwas hochtourigen, aber stimmungsvollen Bier-Mafia-Epos. Wer dagegen mit der Virtual-Reality-Brille Grönings Bierzeltrekonstruktion betritt, den empfängt eine bunt leuchtende Pixelwolke, die auf den ersten Blick an die klecksartigen Scheibenbilder eines Ernst Wilhelm Ney erinnert. Doch nach und nach lässt es sich erkennen, das Bierzelt. Es ist kein Foto, sondern quasi ein 3D-Bild aus hunderten Fotos von Oktoberfest-Fans in den sozialen Medien. Eine künstliche Intelligenz, kurz AI, verglich sie alle miteinander und bildet nun die sogenannten ortskonstanten Punkte ab. Also die Teile der Bilder, die ihnen allen gemeinsam sind.
Es kann ja eigentlich nur die Zeltbahnen im Himmel rekonstruieren, weil es sind so viele Menschen da, dass der Fußboden, die Bänke, alles, das ist ja überhaupt nie zu sehen. Und die bewegen sich ja dauernd. Und wenn ich der AI sage, mach mir ein Bild der ortskonstanten Punkte im Oktoberfest, muss sie dabei eigentlich scheitern. Und dann wollte ich gerne sehen, wie dieses Scheitern aussieht.
Dort, wo die Menschen sitzen, wandelt man nun durch ein buntes, wildes Punktemeer, das nur in Ansätzen mal den Hosenträger einer Lederhose oder eine Hand um einen Maßkrug offenbart. Begleitet wird man bei seinem Schweben unter dem weiß-blauen Zelthimmel von den Klangfetzen aus dutzenden Handyaufnahmen.
Ich finde am interessantesten, wenn man sich da ganz langsam durchbewegt, also wenn man sich einfach hinsetzt und ganz langsam mit dem Scroller durchbewegt und diese Gestalten anschaut und dabei diese akustischen Elemente wahrnimmt, weil dabei kommen für mich immer ganz viele Erinnerungen plötzlich an, weil die Geräusche in Verbindung mit diesem deutbaren Raum machen halt so einen Deutungsraum auf.
Bei aller Faszination dieser Suche nach dem verlorenen Bierzelt, hinter dem Konzept sieht Philipp Gröning auch eine Kritik an der medialen Fotokultur in den sozialen Netzwerken. Da Reisende heutzutage mehr oder weniger immer die gleichen Spots für ihre Selfies aufsuchten, verenge sich das Bild der Realität zu sehr auf ein paar spektakuläre Perspektiven. Unsere Sicht auf die Welt werde im wahrsten Sinne des Wortes zu einseitig.
Sie machen ein Foto von irgendjemandem, den Sie lieben und glauben, das ist total romantisch. Aber Tatsache ist, vor demselben Berg machen sehr viele romantische Fotos. Und wenn man die zusammenrechnet, dann verschwindet der Mensch aus den Fotos und der Berg bleibt.
Nun, auch wenn dieses statistisch errechnete Foto-Bierzelt manchmal an ein Gräberfeld mit vielen Kerzen erinnert, manchmal an einen Urwald aus Klang und Lichtern, lebendig und spannend bleibt es immer. Den Faktor Mensch muss man sich eben hineindenken. Und weil Philipp Gröning ja so gerne über das An- und das Abwesende nachdenkt, erlauben wir uns noch diese kleine politische Nachfrage. Ist es nicht ironisch, dass nach dem rechtsradikalen Bombenanschlag vor 40 Jahren die Wiesn weiterging und dieses Jahr findet sie nicht statt?
Du kannst das Attentat nicht rückgängig machen, indem du das Oktoberfest absagst, sondern im Gegenteil, du gibst damit den Rechtsradikalen das Gefühl, dass sie einen richtig großen Sieg errungen haben. Also es ist richtig, in dem Moment zu sagen, das soll weiter stattfinden. Aber jetzt geht es im Moment um eine tatsächlich sehr gefährliche Krankheit, die wirklich global da ist und wo es entscheidend ist, dass man die Ausbreitung verhindert. Und deshalb ist es genau der gegenteilige Fall. Es geht hier um Prävention, während nach dem Attentat ging es nicht mehr um Prävention. Wenn man das vorher gewusst hätte, dass das Attentat stattfindet und die Wiese deshalb hätte ausfallen lassen, das hätte Sinn gemacht. Aber nach dem Attentat?
Der Künstler Philipp Gröning. Sein virtuelles Oktoberfest kann man jetzt in der Münchner Villa Stuck besuchen bis zum 4. Oktober. In knapp einem Monat beginnt das seit langem etablierte Impuls-Festival für neue Musik in Sachsen-Anhalt. Mit dabei ist auch die deutsch-sorbische Musikerin Carolina Eick. Mit einem Instrument, das man nicht so oft geboten bekommt, dem Theremin. Ocean, neue Musik von Carolina Eick, demnächst zu erleben beim Impuls-Festival für neue Musik in Sachsen-Anhalt. Corona macht auch hier einiges schwieriger, aber dem Festival schwinden nicht nur wegen der Pandemie die Einnahmen. Die für Kultur zuständige Staatskanzlei will dem Festival mal wieder die Fördergelder drosseln, nicht zum ersten Mal. Kein Wunder, dass sich der Intendant unerwünscht vorkommt. Was ist los in Sachsen-Anhalts Kulturpolitik? Nach Antworten sucht unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach.
Hans Rothmann hat sich schon fast dran gewöhnt. Der Intendant vom Impuls-Festival steht mal wieder vor der Frage, war's das? Es geht um das mehrwöchige Festival für neue Musik in Sachsen-Anhalt. In knapp einem Monat geht es wieder los in Halle, Halberstadt, Magdeburg, Dessau und in der 7000-Einwohner-Stadt Kalbemilde in der Altmark. Kurzum, ein Festival fernab der großen Metropolen. Seit 12 Jahren gibt es Impuls. Jedes Jahr stellt Intendant Hans Rothmann neue Förderanträge und jedes Jahr gibt es weniger Geld. Anfangs waren es noch 250.000 Euro, mittlerweile sind es nur noch 100.000. Der Holländer Hans Rothmann hat das Gefühl, er stehe im Weg.
Ich bin da, um die Musikgeschichte weiterzuführen. Aber wenn man natürlich von einer bestimmten Seite so viel Gegenwind kriegt, dann weiß ich nicht, was modern Denken ist oder was Zukunft heißt, wenn man das hier schon abwürgt.
Modern Denken, das ist der Slogan, den sich die Staatskanzlei als Landesmotto für Sachsen-Anhalt ausgedacht hat. Und genau dieses Ministerium ist auch für die Kulturförderung im Land zuständig. Doch was die CDU-geführte Staatskanzlei will oder nicht will, das bleibt nebulös. Hans Rothmann hat deshalb in der vergangenen Woche zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Mit dabei Landtagsabgeordnete von Linkspartei bis CDU. Die Parlamentarier sind sich alle einig, das Impuls-Festival muss weitergehen und weiter gefördert werden. Auch der CDU-Abgeordnete Andreas Schumann will das. Der studierte Posaunist hat selbst als Musiker mitgespielt bei Impuls. Warum seine Parteikollegen in der Staatskanzlei den Geldhahn zudrehen, versteht er nicht so richtig.
Ja, ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Hans Rothmann nicht klarkommt. Also ich bin als Musiker mit ihm sehr gut klargekommen, als Mensch. Aber es müssen ja irgendwelche fachlichen Dinge vorgelegen haben, die eben ich nicht kenne.
Thomas Christoph Heide kennt das Ringen um Förderung für neue Musik. Der künstlerische Leiter des Forums Zeitgenössische Musik Leipzig hat einen Großteil der Grabenkämpfe allerdings schon hinter sich. Seine Festivals- und Kammermusikprojekte werden inzwischen langfristig von Stadt und Land gefördert. Umso weniger versteht er, was in Sachsen-Anhalt passiert.
Ich meine, man hat hier ein wirklich veritables Projekt mit einer internationalen Ausstrahlung. Und selbstverständlich muss das Land dann natürlich irgendwann mal sagen, okay, wir geben hier auch eine institutionalisierte Förderung, damit das Ganze irgendwie auch eine solide Grundlage hat. Also das ist ja unglaublich unprofessionell dann auch irgendwann.
Der Mann, der für die Professionalisierung der Kulturpolitik in Sachsen-Anhalt zuständig ist, heißt Rainer Robra. Der CDU-Kulturstaatsminister redet derzeit nicht gerne über das Festival, zumindest nicht ausführlich. Auf der wöchentlichen Landespressekonferenz bleibt Robra schmallippig.
In diesem Jahr wird es durchgeführt und wird auch von uns finanziert. Und was im nächsten Jahr passiert, das werden wir sehen. Das ist meine derzeitige Stellungnahme dazu.
Schriftlich liefert die Staatskanzlei auf Deutschlandfunk Kultur Anfrage nach, Sie möchte weg vom Festivalgedanken bei der neuen Musik. Stattdessen in Planung ein neues Konzept in Zusammenarbeit mit den Orchestern in Magdeburg, Halle und Dessau. Und weiter heißt es zum Impulsfestival:
Die Entwicklungsimpulse für das Land sind eher schwach. Eine internationale Wahrnehmung und Anerkennung der neuen Musik in Sachsen-Anhalt erfolgt wenig. Die nationale Aufmerksamkeit wird dabei leider stärker durch die anhaltenden Diskussionen zum Fortbestand des Festivals geprägt, als durch die künstlerischen Inhalte des Festivalgeschehens.
Die schroffe Behandlung durch die Staatskanzlei sei das eine, die anonymen Beschimpfungen das andere, sagt Hans Rothmann. Der Impulsintendant hat vor Jahren Theaterprojekte mit Geflüchteten gemacht, unter anderem Schiller auf Arabisch. Von der AfD wird Hans Rothmann im Kulturausschuss im Magdeburger Landtag immer wieder hart angegangen. Zum Beispiel von Hans-Thomas Tillschneider, einem Politiker, der wegen seiner rechtsextremen Verbindungen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Hans Rothmann bekommt immer wieder anonyme Beleidigungen und Drohungen. Unbekannte haben ihm eine Patronenhülse per Post geschickt.
Und wenn man dann damit zur Polizei gibt, dann wird nur gesagt, gratuliere, Sie werden wahrgenommen. Ich glaube, ich bin da in wirklich eine der wenigen von meinen Kollegen in der Musik, die so weit gekommen sind. Wo geht das hin?
Immerhin, trotz Gegenwind von AfD und Staatskanzlei, Hans Rothmann hat sich zumindest überregionale Anerkennung erarbeitet. So kommen dieses Jahr 86.000 Euro Drittmittel von der Kulturstiftung des Bundes. Auf Anfrage heißt es, das Geld für das Impulsfestival sei nicht als Kompensation gedacht für die fehlende Förderung der Staatskanzlei. Entscheidend sei immer die Qualität des Projekts.
Niklas Ottersbach über die unsichere Zukunft des Impulsfestivals für neue Musik in Sachsen-Anhalt. Das diesjährige Eröffnungskonzert ist am 14. Oktober im Steintor Varieté in Halle. Das Örtchen Amorbach im bayerischen Odenwald, das war für Theodor W. Adorno schon seit den Sommeraufenthalten seiner Kindheit ein wichtiger Ort. Als er 1949 aus dem kalifornischen Exil nach Deutschland zurückgekommen ist, da war Amorbach für ihn wieder ein Rückzugsort. Jetzt kann man mit einer neuen Smartphone-App auf Adornos Spuren durch diesen Ort spazieren, bekommt auf diesem Weg aber auch mit, welche Ressentiments es in der jungen Bundesrepublik gegenüber Rückkehrern aus dem Exil gegeben hat. Ludger Fittgau hat Adorno in Amorbach gesucht und gefunden.
Einer ist totgegangen. Einer hat's getan. Zwei haben zugesehen. Alle sind schuldig, solange sie nicht reden.
Mit dem Lied vom Zusehen von Theodor W. Adorno begrüßt der Sozialdemokrat Wolfgang Hertel am Bahnhof von Amorbach eine rund 60-köpfige Gruppe. Hertel ist der zweite Bürgermeister des Barockstädtchens am östlichen Rand des Odenwaldes, in dem etwa 4000 Menschen leben. Die Gruppe hat sich zum Stadtrundgang auf den Spuren Adornos versammelt. Denn Amorbach hatte zeitlebens eine zentrale Bedeutung für den Philosophen und seine Familie vor dem durch die Nationalsozialisten erzwungenen Exil in den USA, aber auch wieder danach bis zu seinem Tod 1969.
Es freut mich wirklich ganz besonders, dass Adorno und seine Werke gerade in Zeiten wie diesen wieder mehr zur Kenntnis genommen werden.
Wolfgang Hertel betont in seiner Begrüßung auf dem Bahnhofsvorplatz die Aktualität des Denkens Adornos. Sie zeige sich etwa in dem unlängst bei Surkamp veröffentlichten Vortrag Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Der Amorbacher Politiker erinnert daran, dass es keineswegs selbstverständlich war, dass Adorno nach 15 Jahren Exil wieder nach Deutschland zurückkehrte.
Und schließlich, ein Jahr vor seinem Tod, noch nach all den Ereignissen in einem Brief, noch diesen unglaublichen Satz schreiben konnte, der auf dem Flyer zur heutigen Veranstaltung zitiert wird. Es gehört für mich zu den schönsten Erfahrungen, dass ich in Amorbach, dem einzigen Ort auf diesem fragwürdigen Planeten, in dem ich mich im Grunde noch zu Hause fühle, nicht vergessen worden bin.
Der Anlass des Stadtrundgangs ist eine neue Smartphone-App, mit der an das Leben der Familie Adornos in Amorbach erinnert wird. Der Germanist und Literaturhistoriker Reinhard Pabst ist an diesem Tag der Stadtführer in Amorbach, der wesentliche Inhalte der App vorstellt.
Amorbach als Text mit den Füßen zu erkunden und zu lesen, auf eine Weise, wie es bisher noch nicht vorgekommen ist.
Pabst ist Autor eines Buches mit dem Titel Adorno – Kindheit in Amorbach. Er hat nun auch viele Texte und aktuelle Rechercheergebnisse zur neuen Adorno-App für Amorbach beigesteuert, deren Fertigstellung Anlass für den Stadtrundgang ist. Am Bahnhof zückt Pabst jedoch zunächst nicht ein Smartphone, sondern entfaltet ein altes Exemplar der Süddeutschen Zeitung. Auf zwei Seiten hatte das Blatt in den 60er Jahren einen Essay Adornos über Amorbach veröffentlicht. Der auch sprachlich schöne Text wurde später in viele Sprachen übersetzt, betont Reinhard Pabst.
Das ist der Anfang von allem. Das ist die Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, also der auflagenstärksten deutschen Tageszeitung vom 5. 6. November 1966, die selbst das Adorno-Archiv in Berlin bzw. Frankfurt nicht hat, in der Adorno seine erste Version des berühmten Amorbach-Textes veröffentlicht hat.
Vom Bahnhof aus führt Pabst die Gruppe in den malerischen Ortskern, in dem allerdings heute viele Häuser leer stehen. Ein Ziel, das alte Hotel zur Post, in dem die Familie Adornos immer lebte, wenn sie nach Amorbach kam.
Im Hotel Post, denn da traf sich eben nicht nur alles Mögliche, was Rang und Namen aus Frankfurt hatte, sondern dank Max Rossmann kamen hier Sänger aus Bayreuth hin. Also weltberühmte Stars wie Anton van Rooy.
Der im Odenwald lebende Maler Max Rossmann hatte für Cosima Wagner ab 1901 Kostümentwürfe für die Bayreuther Festspiele gefertigt. Über diese Verbindung kam der damals renommierte niederländische Bariton Anton van Rooy offenbar nach Amorbach. Für Adorno, der später auch ein bedeutender Musikphilosoph wurde, war das Ferienleben in der Barockstadt von Kindheit an somit auch geprägt durch Begegnungen mit Künstlern. Doch zu den Amorbacher Jugendfreunden Adornos gehörte auch der spätere Nazi Berthold Bührer, der unter anderem die NSDAP-Größe Albert Speer im Ort freundlich begrüßte. Noch um das Jahr 2000 herum habe ein Journalist versucht, mit der damals noch lebenden Witwe Bührers, Toni Bührer, über die gemeinsame Kindheit ihres Mannes und Adornos zu sprechen. Dem Journalisten schlugen antisemitische Ressentiments entgegen.
Und da muss sie ihm nicht nur die kalte Schulter gezeigt haben, sondern, das ist glaubhaft mir versichert worden, ihm gesagt haben, also zu diesem jüdischen Wichtigtuer, wörtlich, jüdischen Wichtigtuer Adorno habe sie nichts zu sagen.
Reinhard Pabst berichtet zum Schluss des Rundgangs auch darüber, dass noch in den 50er und 60er Jahren, als Adorno nach dem Exil wieder regelmäßig nach Amorbach kam, sich auch rechtsextreme Kreise im Ort trafen. Amorbach war also für Adorno zwar ein Zufluchtsort, doch seine politischen Gegner waren auch dort nie weit entfernt.
Adornos Amorbach finden Sie zum kostenlosen Download in Ihrem App Store und dann können Sie den Spaziergang auch machen, wenn Sie da mal hinfahren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das erste Mal seit 1986 werden wieder mehr Vinylschallplatten verkauft als CDs. Wie groß ist Ihre Plattensammlung? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch und der antwortet: Auf den Platten sind die guten Stellen mit dem Schraubenzieher angekreuzt. Doch von den Albumhüllen trenne ich mich nur schwer. Sich von Jan Böhmermann zu trennen, viele Tore barfuß sicher leicht. Denn in der Welt schreibt er, Jan Böhmermann hat die Postironie perfektioniert. Als unbegabter Komiker mit politischer Mission sucht er sich je nach Situation aus, ob er etwas ernst und politisch oder doch nur ironisch meint. Das ist insofern praktisch, dass er damit immer eine Verteidigungslinie für Shitstorms hat. Ernst gemeint ist es bei ihm immer nur dann, wenn es keinen Ärger gibt. Am Freitag twitterte Böhmermann mit Blick auf Horst Seehofer, der sich weigert, eine Studie zu Rassismus in der Polizei in Auftrag zu geben: Fick dich, Opa. Böhmermann habe später den Tweet gelöscht und geschrieben: Ich habe vor Wut drei schlimme Wörter über Horst Seehofer getwittert. Ich bin traurig und verzweifelt. Danach habe Böhmermann von Kunstfigur-Comedy gesprochen. Besser kann man das System Böhmermann nicht beschreiben, kommentiert Barfuß. Aufregung, Kunstfigur und ganz viel lamoyante Verzweiflung. Wir haben Gerechtigkeit erwartet und den Rechtsstaat bekommen. Dieses Zitat stammt nicht von Jan Böhmermann, von Bärbel Bohley ist es auch nicht. Darüber klärt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk in der Frankfurter Allgemeinen auf. Passend, denn in einer Beilage derselben Zeitung habe der Journalist Andreas Zielke der Bürgerrechtlerin 1991 den mittlerweile berühmten Satz in den Mund gelegt. Am 9. Juli 1991, stellt der Historiker klar, habe Bohley auf Einladung des damaligen Bundesjustizministers Klaus Kinkel über 40 Jahre SED-Unrecht, eine Herausforderung für den Rechtsstaat, diskutiert und Folgendes gesagt. Recht, so erscheint es uns jedenfalls manchmal, kommt als Ungerechtigkeit in den neuen Ländern an. Sie wisse allerdings auch nicht, ob das westliche Recht überhaupt die Herstellung von Gerechtigkeit in den neuen Ländern leisten könne, ob da nicht eher Politiker Zeichen der Gerechtigkeit setzen müssten. Wie leicht zu erkennen ist, machte es sich Boley längst nicht so einfach, wie ihr immer unterstellt wird, mit dem Verweis auf den Satz, den sie so nie sagte, schreibt nun der Historiker Kowalczuk in der FAZ. Anders, als ihr es in den Mund gelegt wurde, jammerte sie nicht, sondern stellte nur fest, was festzustellen nötig war. Bill Murray ist Bill Murray, stellt Anno Frank in der Taz zum 70. Geburtstag des US-amerikanischen Schauspielers fest, wobei es sich nicht etwa um eine Tautologie handelt, sondern sehr wohl um einen Satz mit Erkenntnisgewinn. Gemeint ist nämlich, Bill Murray bleibt auch in seinen Filmrollen er selbst. Die Geschichten aus seinem Privatleben klingen allerdings wiederum nach Filmstories. Sein Medizinstudium brach er ab, weil er mit Marihuana erwischt wurde. Okay, es waren fast 5 Kilo und er saß dafür im Knast, schreibt Arno Frank und erzählt, dass Murray dafür bekannt sei, irgendwo aufzutauchen, um dort etwas Ungewöhnliches zu tun. So habe er ein Kind mit Geld bestochen, damit es sein Fahrrad in den Pool buxiere. 2006, schreibt Juliane Liebert in der Süddeutschen Zeitung, sei Bill Murray bei einer Party von Fremden aufgetaucht und habe dort Geschirr gespült. Für Liebert ist Murray der Mann, dem es gelinge, jede Resignation auch komisch sein zu lassen. Sein Gesicht sei längst eine moderne Ikone. Wenn man in den Himmel käme und Gott hätte Bill Murrays Gesicht, es würde niemanden wundern.
Und das war unser Fazit. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.